Jonas, du wolltest an der Weinlese teilnehmen. Schäm dich, Mann, das erzählst du mir jetzt auch schon seit 4 Jahren.
Steht echt seit Jahren auf meiner Bucketlist. Einmal dabei sein bei der Weinlese. Ich habe dieses Jahr aber eine gute Ausrede, weil die Weinlese einfach viel früher stattfindet, stattgefunden hat als sonst. Na wirklich.
Letztes Jahr ja unglaublich später auch. Ne?
Das muss schon ein geiles Gefühl sein. Ich meine, wir haben so viele Winzer jetzt schon getroffen. Mit so vielen Winzern haben wir uns unterhalten. Einmal durch die Reben kriechen, abends völlig fertig mit Rückenschmerzen, nahezu zusammenbrechen. Dann gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu wissen, was man geschafft hat, am Vino zu nippen, glücklich
zusammen
zu sein.
Zusammen zu essen.
Ist das wenigstens
wenn Oma noch das Mittagessen kocht und die Weinberge bringt, wird immer seltener. Aber wenn das passiert, dann ist richtig herrlich. Da bist du richtig mittendrin statt nur dabei. Ne?
Aber stelle ich es mir denn schon richtig vor? Ist das so ein bisschen das Gefühl, was man bei einer gemeinsamen Weinlese erlebt? Oder ist das nur Stress?
Ich glaube, da kommt es immer auf den Betrieb an. Aber grundsätzlich schon. Also ich mag das Gemeinschaftsgefühl sehr, sehr gerne.
Die Lese 2026 war und ist wieder viel früher als in all den Jahren zuvor. Das heißt, anders gesagt, während wir hier sitzen, wird in ganz Mitteleuropa gelesen.
Wird geackert.
So früh und so schnell wie noch nie. Du hast recherchiert, du hast mit Winzerinnen gesprochen, mit Winzern gesprochen, du hast mit dem Deutschen Weininstitut gesprochen und du hast die Facts, oder?
Ich habe die Facts zusammen, Freunde. Schnallt euch an.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Ich leg noch einen drauf. Ihr seid heute mittendrin statt nur dabei.
Genau. Wir klären heute, was der Jahrgang 2026 denn eigentlich so kann.
Ist es ein Bunkerwein?
Ist es ein Bunkerwein? Oder lieber die Finger weg von lassen?
Wie weit ist die Lese? Warum geht das alles so schnell?
So sieht es aus.
Was heißt das überhaupt für diesen Jahrgang? Wie sieht es bei den Nachbarn aus in Österreich, in der Schweiz?
Und ist es wirklich so problematisch, wie erzählt wurde? Oder ist es vielleicht doch gar nicht mal so schlimm, wie alle sagen?
Lou hat schon einen crazy Wissensvorsprung, weil sie hat nämlich Kontakt aufgenommen zu vielen Winzerinnen und Winzern. Aber jetzt erstmal Flasche auf.
Jawohl.
Der Wein der Woche.
Im Glas haben wir heute einen Weißburgunder, natürlich aus Rheinhessen, aus dem wunderschönen Deutschland. Rheinhessen, Deutschlands größtes Weinanbaugebiet mit ungefähr 28.000 Hektar. Das Gerät kommt jetzt daher in Trocken. Und schicken wir auch nochmal gerade ein Gläsle ein. Und sagen wir erstmal Cheers hier, der guten Ordnung halber. Ne? Cheers.
Ein Prosi.
Kollege, auf die Lese 2026.
Cheers.
Ja, super frisch, fruchtig, hat riecht jetzt schon, genau. Ein bisschen Birne, ein bisschen Zitrone. Birne, ja, Jonas, sehr gut. Ein bisschen Apfelito. Und was leicht Blumiges, ja. Und ich würde sagen, genug gesabbelt, lass uns mal einsteigen, weil wir haben ein bisschen was vor.
Anfang September, wie weit ist denn die Lese gerade?
Mittendrin und in einigen Gebieten schon weit fortgeschritten, wenn nicht schon abgeschlossen. Also es ist komplett crazy. Es gab so die ersten Meldungen Anfang September, dass einige Weingüter schon durch sind. Und das zeigt natürlich, wie außergewöhnlich früh die Weinlese 2026 gestartet ist.
Wann ging es los?
Losgegangen ist es dieses Jahr in Deutschland wohlgemerkt am 12. August in der Pfalz.
Das ist völlig abgefahren. Das ist ja wirklich quasi mitten im Sommer.
Ich wollte gerade sagen, ja, es ist eigentlich mitten im Sommer. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also man verfolgt das ja auch auf Instagram, also in den sogenannten sozialen Medien. Und ich folge da ja fast ausschließlich nur Weingütern. Und da hast du dann wirklich gesehen, okay, wow, die lesen schon, die sagen schon, sie sind fertig. Also komplett crazy.
Was wird eigentlich als letztes gelesen?
Vor allem der Riesling, ne? Das ist ja so traditionell bei uns in Deutschland die Rebsorte, die am spätesten dran ist. Einzelne Betriebe haben Ende August aber schon angefangen. Aber die Hauptlese, würde ich jetzt sagen, läuft natürlich je nach Weinanbaugebiet jetzt. Es gibt aber auch Betriebe, und deswegen ist es so schwierig zu verallgemeinern, die einfach schon alles drin haben. Also da sieht man auch, dass spätreifende Rebsorten wie Riesling einfach schon im Keller sind. Und ich erinnere mich immer sehr gerne an meine erste Weinlese 2010 zurück. Das war im Rheingau. 2010 war für mich so ein richtig prägender Jahrgang. Auf allen Ebenen, und wir haben da bis in den November reingelesen, ne? Also bis in den November, ich werde das nie vergessen, diese Nebelschwaden morgens, das war wirklich auch so ein Bilderbuchherbst, aber es war natürlich auch so feucht, es war nebelig, dann mittags kam die Sonne raus, dann war es noch verhältnismäßig warm für November, und es war auch so ein unglaublich säurebetonter Jahrgang, und es war natürlich Riesling, also sehr spätreifend, das ist schon, und dann kann sich so eine Lese natürlich auch über mehrere Wochen ziehen, also früher je nach Rebsorte Spiegel und Betriebsgröße ging so eine Lese, keine Ahnung, zwischen 4 und 6 Wochen. Mittlerweile sind die meisten Betriebe innerhalb von 2 Wochen durch. Das ist halt krass. Trotz Handlese. Ne?
Super krass. Wir haben ja auch schon mit Winzerinnen und Winzern darüber gesprochen. Und ich finde, was mich wirklich übersteigt, ist dieses Management. Weil du musst ja Entscheidungen von heute auf morgen treffen. So.
Erstens und zweitens musst du das Personal haben. Wenn du
Ressource.
Wirklich handwerklich unterwegs bist.
Du brauchst
bist,
die Ressource.
Also das ist schon krass.
Ja, aber du brauchst die Ressource innerhalb von 2 Wochen kompakt. Ja. Auf einmal, da brauchst du viel mehr Leute.
Ja.
Und wenn es sich lange zieht, dann wiederum nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das richtig gut managen kann. Aber wir können ja mal bei den Winzerinnen und Winzern reinhören. Du hast ja mit einigen Kontakt aufgenommen. Zum Beispiel hast du an der Nahe gefragt.
Hallo, ich bin Caroline Diehl vom Schlossgut Diehl an der Nahe. Wir haben schon Sektgrundwein gelesen, Spätburgunder und auch Weißburgunder. Die Trauben sind perfekt, super saftig, genau die richtigen Reifegrade, tolle Säure. Das wird richtig, richtig guter Stoff. Generell sehen die Burgunder super aus. Die Rieslinge ebenfalls. Hier und da sieht man auf kargen Köpfen, dass die Rieslinge zu kämpfen hatten oder dass jüngere Reben zu kämpfen hatten. Aber im Großen und Ganzen zeigen uns die Reben wieder, was sie für Wunderpflanzen sind und wie sie sich an die doch teilweise sehr, sehr krassen Bedingungen und großen Hitzejahre und Trockenperioden anpassen können. Ich freue mich riesig, es wird ein Top-Jahrgang. Bald kann ich mehr erzählen.
Die klingt ja richtig glücklich.
Ja, klingt sehr happy.
Du hast eben erwähnt, alles reift gleichzeitig. Wir haben darüber gesprochen, dass einige in 2 Wochen alles einsammeln müssen. Warum ist denn das ein Problem?
Weil ein Weingut normalerweise gestaffelt liest. Das heißt, nicht nur nach den Rebsorten, sondern auch nach den jeweiligen Weinbergslagen. Es gibt Weinbergslagen, die sind früher reif. Es gibt Weinbergslagen, die sind bedingt durch das jeweilige Mikroklimata einfach ein bisschen später dran. Normalerweise ist es so, dass erst die frühen Sorten gelesen werden, dann die mittleren Sorten, ja, und ganz zum Schluss die spätreifenden Sorten, wie zum Beispiel der Riesling. Und das hat sich dann natürlich in den vergangenen Jahren je nach Betriebsgröße, aber insbesondere auch je nach Sortenspiegel über 4 bis 6, manchmal sogar bis 8 Wochen gezogen. Also das war keine Weinlese, die jetzt so ratzifatzi vorbei war, sondern da musste man auch einen längeren Atem haben.
Und es ist wahrscheinlich auch unfassbar hektisch, weil alle Werkzeuge und alle Ressourcen genutzt werden, oder?
Ja, also es rotiert alles, dieselben Leute, dieselben Pressen, dieselben Tanks. Ein Tank wird frei, der nächste wird gefüllt und. Wenn jetzt aber alles gleichzeitig reif ist, ja, dann ist der Keller irgendwann voll. Also dann funktioniert das System ganz einfach nicht mehr. Dann brauchst du plötzlich mehr Tanks, beziehungsweise alle Tanks auf einmal. Du brauchst dein gesamtes Leseteam auf einmal und die Presse läuft dann wirklich rund um die Uhr, weil das Zeug verarbeitet werden muss. Stellt euch zum Beispiel so eine Kantine vor, ne? In der gibt es normalerweise 3 Schichten, alle essen nacheinander und jetzt kommen alle gleichzeitig. Ne?
Das geht
so,
nicht.
Da läuft der Herd heiß, ja?
Mal eine vielleicht naive Frage, aber du hast ja mal gesagt zu mir, doofe Fragen gibt es nicht. Und die Frage ist, warum lesen die Betriebe dann nicht einfach später?
Ja, weil die Qualität am Stock hängt, ne? Und wenn der Baum brennt, dann brennt der Baum. Und wenn er drunter muss, dann muss er runter, ne? Also, weil sie es ganz einfach nicht können. Ja, und das ist eigentlich ja auch der interessanteste Punkt der ganzen Folge, dementsprechend auch überhaupt gar keine dumme Frage. Der DWI-Sprecher hat 2 Gründe darüber hinaus genannt, die beide gegen Warten sprechen. Erstens der Zucker, ne? Je länger die Traube am Stock hängt, desto potenziell mehr Alkohol produziert sie auch, lagert sie ein. Nochmal kleiner Reminder. Was passiert während der Gärung? Die Hefen fressen den im Most vorhandenen Zucker auf und produzieren infolgedessen Alkohol und CO2. Und wenn ich natürlich viel Zucker habe, dann bekomme ich verhältnismäßig auch viel Alkohol. Es sei denn, ich stoppe die Gärung vorher. Aber wir wollen ja keine süßen Weine haben, sondern das, was der Markt möchte, sind trockene, durchgegorene Weine. Und Stichwort Markt, wir möchten nicht nur trockene Weine im Glas haben, sondern wir möchten Weine mit verhältnismäßig wenig Alkohol. Wir wollen Weine haben, die Spannung haben, Filigranität, Säure und Frische. Und das kriege ich halt nicht hin, wenn ich viel Zucker habe. Mhm. Zweitens die Säure, ne? Anhaltende Hitze baut die Säure ab, also die Säure veratmet schneller und das ist auch wieder so etwas, was ja gegen die Frische spricht. Also wenn die Säure veratmet und ich dann irgendwie so einen labbrigen Wein habe, das ist eigentlich nicht das, was wir möchten. Mal abgesehen davon, dass die Säure ja auch unglaublich wichtig ist für eine mikrobiologische Stabilität, für die Haltbarkeit. des Weins, wenn man es jetzt mal ganz salopp ausdrücken möchte.
Das heißt, die Betriebe lesen bewusst früher.
Ja, und nicht aus Panik, sondern als Entscheidung gegen einen Wein, den heute niemand haben will.
Aber das war doch jahrelang anders, oder nicht?
Ja, jahrzehntelang war die Sorge, ob die Trauben überhaupt reif werden. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her, ja, Klimawandel und so. Und jetzt ist halt eben die Sorge, dass sie zu reif werden. Man wächst mit seinen Aufgaben.
Und jetzt beamen wir uns an den Bodensee. Da hast du mit einem befreundeten Winzer gesprochen.
Ja,
ne? Bodensee ist es ja durch Seeklima nochmal ein bisschen anders.
Hallo, hier ist der Simon vom Seeheldenhof hier am Bodensee. Ich bin gerade im Rebgarten und schaue mir ein paar Trauben an, zu entscheiden, wann wir was ernten werden. Wir werden auch Mitte, Ende der Woche die ersten Pinots und Chardonnays lesen, sind schon sehr gespannt. Wir hatten ein sehr heißes, trockenes Jahr, wie eigentlich überall. Und dann aber schon jetzt vor ein paar Wochen ergiebige Niederschläge und dadurch auch ein bisschen eine Abkühlung. Jetzt kühlere Nächte gibt eigentlich super Bedingungen für die Reifephase. Also eigentlich ist alles angerichtet. Wir sind gespannt, wir sind aufgeregt und auch ready. Und jetzt müssen wir bloß die Zeitpunkte genau timen, dass wir alles perfekt in den Keller kriegen.
Simon wird wahrscheinlich mit seinem ganzen Team inzwischen mittendrin sein, ne?
Ja.
Da schläft man auch wenig, oder?
Ja, man ist schon so ein bisschen nervös. Man hat den Wetterbericht die ganze Zeit im Blick. Und man muss halt einfach, wie du auch schon richtig gesagt hast, man muss halt allzeit bereit sein. Man muss reagieren können.
Wir würden von euch gerne mal wissen, ob euch das gefällt, wenn wir direkt bei Winzerinnen und Winzer nachfragen, bei Betrieben. Schreibt uns mal das Ganze in die Podcast-Kommentare bei Insta rein oder eine Mail an cheers@edeka.de. Und jetzt blicken wir nach Österreich. Läuft es da genauso wie in Deutschland?
Noch extremer. Und dort gibt es dazu auch die besseren Zahlen. Also in der Steiermark spricht man von der historisch frühesten Weinlese, die es dort je gab.
Oha.
Da kommt es natürlich auch drauf an, wo man sich in der Steiermark genau befindet. Im Burgenland wurde ab Mitte August gelesen. Im Weinviertel lief die Sektgrundweinlese ebenfalls ab Mitte August. So, und jetzt gibt es noch eine Zahl, die das eigentlich alles erklärt. Bitte nicht verwirren lassen. In Österreich misst man die Reife ja in Grad KMW, also Kloster Neuburger Mostwaage. Und Mitte August lag der Durchschnitt bereits bei rund 17 Grad KMW. Und das ist halt deutlich über dem langjährigen Mittel. Also bei Wein aus der Rebsorte Grüner Veltliner wurden in Kloster Neuburg knapp 20 Grad gemessen, bei Chardonnay im Burgenland über 19. Und das sind natürlich Werte, die man sonst erst Wochen später sehen würde.
Reifegrad, also ein ganz wichtiger Indikator. Mhm. Wie steht es da mit der Säure?
Säure ist wirklich so mit einer der wichtigsten Weininhaltsstoffe, die es gibt, auch wenn Säure gerne verteufelt wird. Also ein Wein ohne Säure ist schlicht und ergreifend dote. Also Säure macht einen Wein frisch, lebendig, aber halt eben auch haltbar, ist maßgeblich verantwortlich für die mikrobiologische Stabilität und. Also da kann ich euch jetzt einen Weinchemie- und Mikrobiologie-Vortrag halten. Kurzer Vergleich, also zum selben Zeitpunkt im Vorjahr lag die Säure bei 13,7 Gramm pro Liter. Mhm. Dieses Jahr liegt sie bei 9.
Oh,
ja.
Das ist ja ein Drittel weniger.
Ja, und der Geschäftsführer des österreichischen Weinbauverbands hat daraus einen Satz gebaut, der die ganze Lese ziemlich treffend beschreibt. 2026 könnte ein Jahr sein, in dem einige Tage beim Lesetermin einen erheblichen Unterschied machen. Und das ist natürlich ein praktischer Rat an die Betriebe, dass die Flexibilität dieses Jahr eben wichtiger ist als irgendeinem voraus festgelegter Ernteplan. Und da sind wir halt wieder bei dem Beispiel der Kantine, ja? Also du musst ready sein.
Das ist aber eine große Herausforderung, oder? 13,7 Gramm pro Liter letztes Jahr, dieses Jahr bei 9 Gramm. Könnte man denken, dass viele, viele Winzerinnen und Winzer pessimistisch gestimmt sind? Hier ist ein anderes Beispiel.
Grüße euch, meine lieben Weinfreunde. Hier spricht der Armin Thement vom Weingut Thement aus der Südsteiermark. Ja, ich stehe gerade im Weingarten Zierig Kapelle, einer der Top-Lagen, und begutachte mal alles, wie es vorher ausschaut. Der Schuh ist im Kasten sozusagen, und jetzt warten wir eigentlich geduldig darauf hin, bis die Reife perfekt ist. Wir haben wenig Niederschlag gehabt, zum Glück zur rechten Zeit. Aber wir haben natürlich alles tun müssen, dass die Reben nicht nur gesund, sondern auch nicht ganz so gestresst sind. Und haben natürlich mit Kompostarbeit und Ertragsreduktion zusätzlich dafür schauen müssen, dass wir jetzt da wirklich tolle, tolle Trauben haben. Es wird mit Sicherheit ein fantastisches Jahr 2026. Vom Geschmack her der Trauben sind fast ein bisschen neue Aromenwelten im Spiel. Ich bin gespannt, wie sich das dann im Wein widerspiegelt. Es wird eine grandiose Ernte. Nicht allzu groß, es hat Frost gegeben, es hat Hagel gegeben, aber sehr, sehr gut.
Lustig, was das so für ein Poker ist. Ne? So in den letzten Tagen vor der Lese wird es genau bestimmt, wann ist der Tag, an dem wir starten. Und dann muss eben logistisch auch alles passen, oder?
Aber du siehst ja auch, dass es in den seltensten Fällen eine heranrollende Katastrophe ist. Es ist eine Herausforderung, ja. Aber ich glaube halt eben, dass man mit handwerklichem Geschick, mit Hirn und Verstand und halt eben einem sehr, sehr guten Weinbergsmanagement trotzdem extrem viel reißt. Kann, wie Armin ja auch gerade erzählt hat.
Und wie schnell das mit so einer Lese gehen kann, das weiß Andreas, der ja auch schon bei uns mal zu Gast war in Schiers.
Hello, kleines Update aus dem Weinberg. Wir sind ungefähr mit der Hälfte durch, haben historisch früh angefangen am 11. August mit Chardonnay für Sechsgrundwein. Das Erfreuliche ist dieses Jahr, dass die physiologische Reife trotz der frühen Ernte extrem gut ist. Also die Trauben sind super aromatisch. Und die Kerne sind super verfärbt und alles ist eigentlich genauso, wie es sein soll. Dazu sind die pH-Werte überraschend niedrig, weil die Weinsäuregehalte sehr, sehr hoch sind. Und insofern macht es richtig Spaß. Wir haben also das erste Mal in unserem Leben überhaupt auch GGs schon im August geerntet. Ungefähr Mitte August schon unser Spätburgunder-GG, jetzt in den letzten Augusttagen unser Saumagen-GG und sind jetzt gerade am Ernten im Himmelreich-GG. Das Jahr war super schwierig mit der Trockenheit, aber wir sind happy, dass wir ein Durchschnittsalter von über 30 Jahren haben. Und da haben die Reben das überwiegend sehr, sehr gut weggesteckt. Dazu spielt natürlich eine angepasste Stockbelastung noch eine große Rolle, dass man nicht zu viel Ertrag erwartet. Und ein sehr außergewöhnliches Jahr, aber bis jetzt mit super Ergebnissen und macht richtig viel Spaß.
Jetzt lass uns noch mal kurz über die Grenze in die Schweiz hoppen.
Ja, dasselbe Bild, teilweise noch deutlicher. Also der Lesset, so heißt die Lese dort, läuft in den meisten Schweizer Gebieten rund 3 Wochen früher als üblich. Im Wallis liegt die Reife nach Angaben dieser zuständigen Ämter 6 bis 12 Tage vor dem heißen Jahr 2022. Und also das ist krass, weil 2022 war halt eben auch sehr warm. Und in der Bündnerherrschaft haben Betriebe schon Ende August mit Chardonnay begonnen. Auch stabil. Und die Einschätzung dort ist aber ziemlich optimistisch. Also ein Weinbaukommissionär rechnet mit einem herausragenden Jahrgang, so wie 2003 und 2018. Ein Amtsleiter aus Neuenburg hat es sehr schön formuliert. Der hat nämlich gesagt, man habe einen sehr frühen Jahrgang erwartet und trotzdem seien viele Weingüter davon überrascht worden.
Viele Eindrücke, viele Erfahrungen. Die alles entscheidende Frage ist ja, was heißt das jetzt für den Jahrgang? Wie wird 2026?
Ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Jahrgang wird. Und das liegt mit Sicherheit an der Traubengesundheit. Also das konnte man ja bis vor ein paar Wochen noch nicht so wirklich sagen. Aber man merkt ja auch die Stimmung bei den Weingütern. Die ist durchweg positiv. Also natürlich sind Weingüter auch bemüht darum, das möglichst positiv zu verpacken. Ich erinnere mich aber selbstverständlich auch an Jahrgänge, die nicht so dolle waren und wo das Stöhnen schon ein bisschen lauter war. Aber ich finde, das, was man so hört, das ist alles durchweg positiv. Alle sind happy, genau, dass die Trauben gesund sind und dass auch die Weininhaltsstoffe on point sind. Also es bleibt natürlich abzuwarten, ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, so Blick in die Glaskugel. Aber ich bin davon überzeugt, dass das ein sehr guter Jahrgang wird.
Wie sieht es eigentlich mit der Menge aus?
Ja, offiziell gibt es natürlich noch keine Zahl. Alles andere wäre geraten. Die erste offizielle Schätzung des Statistischen Bundesamts kommt üblicherweise auch erst Ende September. Also solange die Lese läuft, wäre jede Zahl mehr oder weniger nicht seriös. Das ist jetzt auch keine deutsche Eigenheit. Also Frankreich hat seine erste Prognose in diesem Jahr um einen Monat verschoben, weil man keine ungewissen Zahlen veröffentlichen wollte. Italien hat komplett drauf verzichtet mit der Begründung, dass Schätzungen vor Abschluss der Lese sowieso erheblich schwanken können. Was man sagen kann, alle Anzeichen deuten auf eine kleine Ernte hin. Also wir haben kleine Beeren, wenig Saft. Es gab in vielen Bereichen auch Trockenstress. Das hat Armin ja eben auch nochmal sehr schön eingeordnet vom Weingut Thement. Und in Österreich rechnet der Weinbauverband ausdrücklich mit einer sehr kleinen Ernte. Und zur Einordnung 2025 lag die deutsche Erzeugung bei 7,5 Millionen Hektolitern. Das waren schon 10% unter dem Mittel der Vorjahre. Also wenn 2026 noch mal kleiner ausfällt, hätten wir 3 in Anführungsstriche gesetzt magere Jahre in Folge. Viele Weingüter beschreiben 2026 auch mit klein, aber fein. Das trifft es mit Sicherheit sehr, sehr gut. Natürlich sind diese immer früher stattfindenden Lesen und die Verkürzung der Vegetationsperiode herausfordernd. Bei der Menge muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir uns den Markt angucken, finde ich das ehrlich gar nicht so schlimm, weil sich der Markt ja in gewisser Weise gerade dadurch auch selbst reguliert, was ich sehr begrüße, weil wir nochmal so als kleiner Reminder einfach viel zu viel Wein haben, als getrunken wird. Dementsprechend von der Seite her finde ich es gar nicht so dramatisch.
Du hast eben gesagt, du glaubst grundsätzlich, 2026 wird ein guter Jahrgang. Jetzt brauchen wir aber mal eine Einordnung von dir, wie du diesen Jahrgang 2026 historisch einordnest.
Ja, die Schweiz hat ja gesagt, es wird ein genauso toller Jahrgang wie 2003 oder beispielsweise auch 2018. Da hatte ich ja schon gesagt, dass es natürlich auch immer so ein bisschen auf die präferierte Stilistik ankommt. Denn 2003 und auch 2018 waren beides sehr heiße und trockene Jahre mit einer sehr reifen Frucht. Also das Traubenmaterial war sehr, sehr reif. Aus 2003 hat man natürlich gelernt, was passiert, wenn man zu lange wartet. Man muss aber auch dazu sagen, das sind jetzt auch schon wieder locker flockige 23 Jahre her. Um Gottes Willen, das ist so crazy. Und ja, was war damals Phase? Viel Alkohol, wenig Säure. Ja, und ganz einfach Weine, die schneller müde wurden als erhofft. Ne? Also das sind jetzt keine, also in meiner Erinnerung sind es keine Weine, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal 2003 getrunken habe. Also das ist jetzt keine Stilistik, die ich gerne im Glas habe. Und
die fetzen nicht.
Ja, die fetzen nicht. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gerade so gerne getrunken wird. Und der große Unterschied aber heute ist nicht das Wetter, sondern das Wissen. Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist 23 Jahre her, Freunde in der Sonne. Also die Betriebe wissen inzwischen, wie man mit so einem Jahr umgeht. Früher lesen, nachts lesen, schneller verarbeiten und. Also da gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben, die man anziehen kann.
Das hat ja auch Andreas damals als Winzer bei uns in der Folge erzählt, dass das eigentlich diese Herausforderung das Spannende ist, ne? Dass man sich anpassen muss. Ne? Ja. Also es ist ja nicht, das Klima passt sich an, sondern wir passen uns dem Klima an und somit auch alle Winzerinnen und Winzer.
Und es ist ja eigentlich auch das Spannende an der Weinbranche oder generell an der Landwirtschaft. Kein Jahrgang ist gleich. Man muss sich stetig weiterbilden. Man muss mit diesen Aufgaben wachsen, weil ansonsten bleibt man halt einfach stehen. Und man hat nicht diese Entwicklung von 23 Jahren und auch die Erfahrungswerte nicht. Ja.
Aber das wäre dann auch deine Einschätzung, dass es kein einheitlicher Jahrgang wird.
Ich vermute, dass die Unterschiede zwischen den Betrieben dieses Jahr noch größer sein werden als sonst. Je nachdem, wer den richtigen Moment erwischt hat und vor allen Dingen auch, wer mit der Zeit geht, wer sich weiterbildet, wer über handwerkliches Geschick und Know-how verfügt, sagen wir mal so.
Also nach deiner Einschätzung und vor allem nach den ganzen Stimmen von den Winzerinnen und Winzern, die wir gehört haben, ist 2026 eine gute Ernte, aber es gibt auch eine unangenehme, also eine nicht so schöne Seite, oder?
Das ist richtig. Wir haben ja gerade schon mal kurz den Markt angeschnitten. Also während im Weinberg gerade gute Qualität entsteht, steckt der Markt in einer, ja, würde ich schon in dem Fall sagen, einer handfesten Krise. Also der Konsum, der sinkt halt eben seit Jahren und die Keller sind halt eben voll. Und wie ernst das ist, das sieht man ja auch aktuellen Maßnahmen, also die jetzt erst gerade im Sommer genehmigt wurden. Also man spricht da von einer sogenannten Krisendestillation für Rot- und Roséweine, zum Beispiel aus Rheinhessen und Württemberg. Und das heißt, Wein wird zu Industriealkohol verarbeitet, damit er den Markt nicht weiter drückt. Und man schätzt, dass ungefähr 240.000 Hektoliter vom Markt genommen werden sollen. Das entspricht in etwa 24 Millionen Liter. Und die Erzeuger bekommen dafür 59 Cent pro Liter. Und insgesamt geht es um gute 14 Millionen Euro. Und für jemanden, der ein Jahr lang an einem Wein gearbeitet hat, ist das natürlich ziemlich bitter. Und der Präsident des Weinbauverbands hat es ausdrücklich eine einmalige Notmaßnahme genannt und fordert parallel halt eben auch einen Anbaustopp für neue Rebflächen. Und das ist so gesehen ja, die Doppelbotschaft diesen Jahres. Also im Glas wird es vermutlich gut. Wirtschaftlich ist es für viele Betriebe aber eines der härtesten Jahre seit langem. Und da spreche ich halt nicht nur von kleinen Familienweingütern, sondern auch von den Big Playern.
Das Weinjahr 2026, ich fasse nochmal zusammen und du ergänzt sehr gerne, es ist der früheste Lesestart, den es in allen deutschen Anbaugebieten je gab, rund 4 Wochen früher als vor 30, 40 Jahren. Mhm. Fast alle Sorten sind gleichzeitig reif, dadurch ja, drängt sich die ganze Lese in wenige Wochen zusammen und in vielen Betrieben ist im September schon Schluss. Die Betriebe lesen bewusst früh. Teilweise hat das Ganze schon Mitte August begonnen. Da geht es dann um das Thema, wir entscheiden uns bewusst gegen zu viel Alkohol und für den Erhalt der Säure. Die Zahl des Jahres kommt in dieser Hinsicht aus Österreich. Die Säure lag Mitte August bei 9 Gramm pro Liter im Vorjahr, zum Vergleich zum selben Zeitpunkt bei 13,7. Ja, und die Säure ist so, wie sagst du immer schön, der Booster, ne?
Richtig.
Die richtig schöne Frische. Und deshalb gilt, einige Tage beim Lesetermin können dieses Jahr wirklich schon einen erheblichen Unterschied machen. Und auch erwähnenswert die Traubengesundheit, die ist nämlich in allen deutschen Anbaugebieten hervorragend. Das macht natürlich die Winzerinnen und Winzer auch froh, haben wir auch in der Folge gehört. Das ist eigentlich die beste Nachricht des Jahres. Und eine Erntemengezahl, die gibt es noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wer jetzt eine nennt, der rät ganz einfach. Frankreich hat seine Prognose verschoben, Italien hat ganz drauf verzichtet und es gibt noch einen bitteren Teil, darüber haben wir eben gesprochen. Gleichzeitig läuft zum Beispiel eine Krisendestillation, so heißt das, für Rheinhessen und Württemberg. Da werden nämlich 240.000 Hektoliter zur Industriealkohol. Also da kommt, wenn man will, als Winzer bekommt man pro Liter 59 Cent als Kompensation.
Lu's Weinlexikon.
Kommt heute mal von mir. V wie Verjus, denn Armin hat ja als Winzer erwähnt Verjus.
Ja, ist ein alkoholfreier, mild, saurer, aromatischer Saft aus jungen, grünen Trauben. Armin hatte ja auch schon erwähnt, dass sie die Produktion vom Verjus eigentlich schon, vom Verjus, ne, hier eigentlich schon abgeschlossen haben. Die Träubchen sind drinnen und das Zeug ist auch schon abgepresst. Und ja, ist ein wunderbares Erfrischungsgetränk, habe ich erstmals auch in Österreich kennengelernt. Ist ein, ja eigentlich so gesehen ein reines Naturprodukt und ist perfekt zum Mischen, also mit Wasser als Apero, so im Verhältnis 1:3. Kann man aber auch nehmen zum Anmachen von Salaten, also oder auch generell anderen Vorspeisen. Es ist sehr vielseitig und kann ich euch sehr empfehlen als alkoholfreie Alternative. Ist mal was ganz anderes.
Klingt spannend. Mhm. Das war's mit unserem Cheers-Lesereport des Jahres 2026. Wir sagen an dieser Stelle, Lu, in deinem Namen, ein Dankeschön an alle Winzerinnen und Winzer.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich euch so spontan attackieren durfte.
In dieser heftig stressigen Zeit.
In dieser heftig stressigen Zeit.
Könnt ihr mal noch mal eine Sprachnachricht aufnehmen?
Toll. Ja,
toll. Ist gerade keine Hand frei. Doch, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr wollt, schreibt uns an cheers@edeka.de mit all euren Fragen, mit Komplimenten. Es ist willkommen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr die Glocke aktiviert und wenn ihr den Podcast teilt.
So sieht's aus.
Und wir freuen uns auf nächste Woche. Cheers.
Ich werde auf jeden Fall keine Weinprobe, Weinmesse verpassen. Ich werde zu allen Weinmessen gehen und zu den ganzen Jahrgangsverkostungen dann. Dann kann ich mehr erzählen.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.